Okay, Lukas 7, Vers 1. Nachdem er, Jesus, aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, da ging er hinein nach Kapernaum. Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, der lag krank und er war am Sterben. Auch bekannt als Hauptmann von Kapernaum, sagte die Überschrift, ist ein Römer. So, Hauptmann war war über 100 Soldaten so gestellt, so musste die leiten und anführen und plant. Und hier ist jetzt dieser Heide und der sieht, dass sein Knecht, also ein ganz normaler Soldat, halt krank ist. Oder ein Sklave, weiß nicht, so ein und am Sterben liegt und er hat so eine Verbindung zu ihm, so dass es ihm nicht egal ist, sondern dass er Rettung sucht. Und dieser Hauptmann hier, dieser Römer, dieser Heide, ist gläubig an diesen Jahwe, an den Gott der Juden. Und wenn man noch lesen hat, dafür gesorgt, dass eine Synagoge dahin kommt und die Ältesten schickt er jetzt hier von dem Ort so und die kommen und berichten Jesus stellvertretend für ihn. Ne? Wenn ich die ganze Geschichte erzähle, kann ich sofort lesen. So, lesen wir noch. Und der Knecht lag krank und er war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, da sandte der Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als dieser zu Jesus kam, da baten sie ihn eindringlich und sie sprachen, er ist es wirklich wert. Er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge gebaut. Lass uns jetzt alles lesen. So. Da ging Jesus mit ihm hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, da schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter meinem Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich du nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und wenn ich zu dem anderen sage, komm her, so kommt er. Und zu dem einen Knecht, du tu das, dann tut das. Als Jesus das hörte, da verwunderte er sich über ihn und er wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sag euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Autsch. Ne? Ist ein toller Typ, dieser Hauptmann. Ne? Hat eine wichtige Stellung auch unter den Juden, was sehr selten ist, so und weil er halt für die Juden ist, ne? Und für Jahwe und alles in Bewegung setzt, damit die ihren Gottesdienst haben können, wo er selbst nicht rein darf. Ne? Denn ein Heide durfte nicht mit den Juden zusammen sein, sonst war er verunreinigt. Der Jude durfte auch nicht in das Haus eines Heiden rein, weil er sonst verunreinigt wäre und so weiter. Ne? Und das weiß der Hauptmann, er kennt das Gesetz und er kommt und er sagt so, Jesus, du darfst nicht in mein Haus rein. Ich bin nicht auch nicht wert, ich bin nicht würdig, ich bin Sünder. Ne? Ich will nicht, dass du dich verunreinigst. So. Und dieser Glaube hier von diesem Hauptmann ist neutestamentlich. Das ist der Glaube, zu dem Jesus uns heute beruft. All die Juden, die haben physisch ihren Jesus gehabt zu der Zeit und sind zu ihm hingegangen. Diese Volksmenge hier ist riesig. Dazu noch die ganzen Jünger von Jesus, dazu noch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die mittrampelten und ihre Stasi, ne, immer dabei war, um zu hören und zu gucken so und aufzuschreiben und zu versuchen. Dann noch die ganzen Römer, die Soldaten, die auch noch mit dabei waren, um zu gucken, dass alles ruhig bleibt, um zu gucken, ob Jesus gegen den Kaiser redet und so weiter und so fort. Jesus war nie allein. Ne? Eine schreckliche Berufung. Ne? Ich bin froh, dass ich oben meine Tür habe, wo ich zumache. Und dann bin ich zwar auch nicht allein, weil das sind die Kinder, die laut sind, aber ihr wisst schon, ne? Wir haben irgendwie unsere Privatsphäre auch im Dienst und auch in der Berufung mit Christus, also viele. Ne? Jesus hatte die 3 Jahre überhaupt keine Privatsphäre. Noch nicht mal ein Kissen, noch nicht mal eine Stelle, wo er sich heimisch fühlt oder sich hinlegen konnte, um zu verschnaufen. Und dieser Hauptmann hier hat einen Glauben, den Jesus so in ganz Israel zu der Zeit nicht findet. Auch bei seinen Jüngern nicht. Nämlich ein Glaube, der nicht physisch Jesus berühren muss, so wie die blutflüssige Frau, die auch schon krassen Glauben hatte. Ne? Wisst ihr noch, die sich da durch die Volksmenge durchquengelt, irgendwie durchschleicht, um nur den Zipfel von Jesus Gewand zu berühren, weil sie weiß, dann ist sie erlöst von ihrer Krankheit. Aber es war auch so ein physisches Ding. Und wir sitzen hier wie der Hauptmann. Wir haben ein Problem, wir haben Sorgen um unsere Nächsten vielleicht oder eigene Probleme oder eine Familie oder sonst wie. Und wir kommen auch nicht physisch zu Christus gerade. Das ist an einem ganz anderen Ort. Nämlich zu Rechten des Vaters im Himmel. Also bleibt uns auch nur der Weg, den Gott uns zum Glück gegeben hat. Und das ist, diesen Mittler zu benutzen zu Christus, der Heilige Geist. Der jedes Wort und jeden Stöhnen, jeden Hilfeschrei zu Christus bringt. Und Christus tut dann Fürbitte für uns vom Vater. Und dann geht es wieder zurück durch den Heiligen Geist. Ne? Also wenn es einen Mittler gibt zu Christus, dann ist es kein Mensch, sondern Gottes Geist. Ne? Der vermittelt gut. So gut, dass wir sogar das, was wir nicht fähig sind, würdig vor Gott zu bringen, in würdige und ehrfurchtige Wörter bringt, so dass es Gott Respekt bringt und nicht respektlos ist. Ne? Also selbst wenn du einen Jesus-Freak siehst, der da sitzt und sagt so, hey Alter, ich preis dich so für all diesen, so, und dann sitzt man als Christ vielleicht da, wenn man nicht so aus der Szene kommt oder aus einer ordentlichen, sauberen Gemeinde kommt, ne, sitzt man vielleicht da und ist ein bisschen schockiert. Aber das ist eben das Schöne an diesem neuen Bund und an unserem Mittler, den wir haben. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist, dass unsere Worte zum Lobpreis und zur Ehre macht, sauber macht, rein vorträgt. Ne. Und wenn da jetzt der Sünder sitzt, so wie ich, so ein Typ halt, mit nicht viel schlauen Worten so und ich bete mit meinem Herzen, aber zu meinem Gott so und dann kommt es genauso wertvoll und rein an, wie der Christus schon Jahrzehnte kennt und ganz viel Weisheit und ganz viel Ehre in seine das Gebet viel tiefer gelernt hat. Und in allem Dank sagt und in allem Gott preist und erhebt so ein, ne, das Herz ist es halt so ein, was Christus will und braucht. Ne. Das heißt, wenn du jemand bist, der vielleicht gerade zum Glauben gekommen ist oder der denkt, meine Bete sind zu simpel oder zu unwürdig oder was auch immer, so dann, ich habe nichts zu sagen, das ist alles nur Pillepalle oder sonst wie. Wenn dein Herz wirklich stimmt, so dann ist es genauso gewichtig wie das Gebet von einem Gläubigen, wo man da sitzt und denkt, so wow, ne? Der kann aber beten, so oder die kann aber beten. So, ne? Wir haben einen super Mittler und der vermittelt unser Herz. Das hat keine Religion, das hat niemand sonst. Wir können kommen, so wie wir sind, zu unserem Schöpfer, ohne ihn Unehre zu machen. Aber hier ist jetzt der Hauptmann und sein Glaube, und das kriegt er nicht vorgelebt, das hat er von sich aus in sich, ist erstmal gegründet auf seine Demut, sein demütiges Herz vor Gott und auch vor Gottes Volk, vor Gottes Plan. Und er sagt, hey, ich bin ein Heide, das weiß ich. Ich glaube zwar an dich, Jahwe, aber ich bin trotzdem ein Heide und ich bin nicht würdig. Ich weiß, ich glaube an dem, was du sagst und das, was du sagst, das stimmt, egal, unabhängig von mir. Das ist ein krasses Herz. Das ist das Herz, das ich mir in mir wünsche, und zwar mein Leben lang. Ein Herz, das wirklich auch ehrfürchtig mit Gott geht und nicht nur stolz. Ich bin ein Prinz, ich bin ein Prinz, mein Vater ist Gott, der ist König, sondern auch, ich bin Staub, ne? Ich bin eine Laus, so wie König David das sagt, ne? Oder ich bin, manchmal bin ich eine Kackwurst, muss ich so sagen, ne? Und ich kann mich selbst nicht riechen, aber Gott ist immer der gleiche und das ist eben der Punkt, so ein Gebet, weißt du kannst alles glauben, ganz intensiv und ganz stark, aber dieser Glaube allein wird dir halt nichts bringen. Weil lebendiger Glaube ist nicht nur einfach anzunehmen, zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, sondern echter Glaube, da braucht man Jesus für. Und dieser Mann hier, der glaubt und der schickt aus zu Christus und sagt so, bitte, ihr seid Juden, ihr seid Älteste sogar, ihr habt eine gewisse Leitung, so geht ihr mal zu Messias hin, geht ihr mal zu Christus. Ja. Wenn jemand zu ihm kommen kann, dann hier, ihr bestimmt so und bringt mein Anliegen vor. Aber hätte Christus sich nicht gedreht und hätte gesagt, ja, du bist geheilt, so, dann hätte der Glaube von dem Hauptmann auch nicht genützt. Ja. So. Ich habe so einige Christen kennengelernt und Predigten gehört, so, wo der Glaube so stark dominiert wird, ne, im Kontext, so, und sehr gewichtig ist, aber auch Paulus hat es gesagt, so, wenn du Glaube hast, der Berge versetzt, so, ne, dann es bringt ja nichts, vor Gott ist es nichts, so, wenn es nicht aus Liebe geschieht, ne, wenn es nicht dazu dient, so jemand anderen damit zu erbauen oder zu jemand anderes damit zu segnen, wenn es nicht dazu dient, Gott die Ehre zu geben und den Dank und den Preis, so, es bringt nichts ein, ne. Genauso, wenn du alle Erkenntnis hast, alles weißt du über Gott, was ein Mensch wissen kann. Also genauso viel weißt du Gott. Ja. Vor Gott ist das absolut nichts, wenn es nicht in der Liebe passiert. 1. Korinther 13. Aber das ganze Studieren, das ganze Forschen und Klugwerden nützt absolut nichts, wenn es nicht daraus basiert ist, dass es jemand anderen Frucht bringt und Segen ist. Ja. Und so müssen wir aufpassen auf unser Herz, so, weil Christentum ist schon lange eine Religion, ne? Und auch wir sind da mit drinne, ob wir wollen oder nicht, ob ich atheistisch groß geworden bin, nie was von Christus gehört habe, in eine Gemeinde reingeschmissen, du wirst in eine Religion geboren, so, ne? Und aber den Gläubigen unterscheidet halt so, dass er halt flexibel ist im Geist, ne? Und dass er nicht für seine Kirche oder für seine Doktrin oder sonst was so einsteht und kämpft oder für sich selbst und sein Saubchristenheitsbild, so, sondern für Christus. Ne? Wer glaubt, sagt Gott, so, und wer will, der muss glauben, erstmal, dass ich bin, und dann muss er auch glauben und annehmen und davon ausgehen, dass ich denen, die ich berufen habe, zum Vorsatz nur Gutes gebe. Ne? Christus hat gesagt, wenn ihr kommt und euch versammelt in meinen Namen, und selbst wenn es nur zwei sind, ich bin da, ne, eure Gebete werden erhört. Wenn ihr übereinkommt und der Geist in euch stimmt ein und hat den gleichen Glauben, die gleiche Kraft dafür, so, dann werde ich es erhören. Ja. Ich weiß, wie ich oft alleine sitze und für mich bete, auch im Glauben manchmal, auch für Dinge, die mir nicht gut tun. Ja. So, Dinge, die so brennen in mir, dass ich an nichts anderes mehr denken kann und da alles investiere. Ja. So, und Gott gibt es mir aber nicht und sagt es nicht. Ja. Zum Beispiel auch gute Dinge für Erweckung. Da gab es Zeiten, da habe ich so intensiv gekämpft und für Erweckung gekämpft im Glauben und habe mich ausgestreckt im Glauben, weil ich so ein Buch gelesen habe, dass ich all die Menschen, die schon hier sind, vergessen habe dabei. Gott hat keine Erweckung geschenkt. Ne? Erweckung ist zwar gut, aber manchmal ist es erstmal wichtiger, dass wir uns selbst erwecken lassen vom Geist, dass wir wach sind und klare Sicht haben und dieses Kleine, was er uns gibt, erstmal für treu erstmal Wert achten und dann auch treu sind in dem, so, und das zu lieben. Und ich bin dankbar, dass er mein Gebet nicht erhört hat. Stell mir vor, der hätte mir eine Erweckung gegeben. Ich wäre überhaupt nicht reif dafür, tausende Menschen da zu jüngern, mich zu investieren. Ne? Ich habe hier 5, 6 Leute so, und liegt manchmal heulend oben und denke, Herr, ich will eine Taube sein, lass mich wegfliegen zu irgendeiner Insel. So, ne? Ich stell mir vor, Gott gibt dir 10 oder 12 oder 20, so ein, das wäre die Hölle, wirklich. So ein, das wäre schrecklich. Und eine Erweckung würde in Görlitz bedeuten, jeder kennt jeden und du kannst dich noch nicht mal hier irgendwo im Park verstecken oder so, ne? So ein, trotzdem ist es wichtig, sagt doch Paulus, nach den Geistesgaben und auch nach Glauben, der da mit drinsteckt in dieser Liste, sich auszustrecken und, das, was für einen am Wichtigsten erscheint, da drin zu wachsen. Ne? Er sagt, streckt euch nach der größeren Geistgabe aus. Ne? Und die ist bei jedem halt anders, so wie wir halt funktionieren müssen als Werkzeug im Leib. Ne? Ist auch wichtig, dass wir uns ausstrecken nach Glauben, sonst werden wir diese Früchte nicht sehen. Ne? Und vielleicht kennst du gerade jemanden, der dir auf dem Herzen liegt, so wie beim Hauptmann, jemanden, für den du bittest, wo du siehst, dem geht's nicht gut, ob geistlich dass ein Bruder oder eine Schwester gerade so geistlich krank ist und am Sterben ist oder jemand, der Gott noch nicht im Leben hat, Familie, Freunde, Bekannte, ne, so, die dir wirklich auf dem Herzen sind, wo du dir auch Mühe machst und wirklich andere mit einbeziehst, wo du wirklich bekämpfst. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat so eine Gebetsliste, die beten wir, also nicht eine Liste, wo draufsteht Punkt 1, Punkt 2, aber so bestimmte Situationen, für die wir ständig beten. Ne. Aber da drinnen sind Punkte, die liegen uns so schwer auf dem Herzen, dass wir auch mitleiden, mitfühlen, mitkämpfen. Und wenn die Person gerade im Kampf ist, dann kämpfen wir mit. Wer das nicht hat, bete mal, dass du das kriegst. So, ne? Das ist diese Liebe. Und wenn ich ins Gebet gehe zu meinem Herrn, dann muss ich auch erwarten, dass er hört. Das ist ganz wichtig. Und das Tolle ist, es gibt in der Bibel nur Naaman im Alten Testament und dann den Hauptmann hier, sonst fällt mir kein Heide ein, der geheilt wurde von Gott. Naaman war der Typ, der Aussätzige, der einen Fluss siebenmal gehen musste oder so, oder sich untertauchen oder drehen, was auch immer. Ne? Und hier ist der andere, und Christus dreht sich um, obwohl er zu der Zeit nicht für die Hunde gekommen ist, sondern für die, die am Tisch sitzen. Für die Juden, für Gottes Volk so, und lässt alles stehen und liegen und macht sich auf. Ne? Um diesen Knecht zu segnen. Ist so wichtig, dass wir dieses Herz immer mehr bekommen und haben, bereit zu sein, wirklich loszugehen für unsere Nächsten. Und ich sehe das hier in den Gebetsabenden oder in Gebetsabenden, wenn ich mich einfach so mit irgendjemandem treffe und wir noch beten oder so, wenn ich mit Brüdern und Schwestern zusammen bin, egal wo und wann, da sind immer Gebetsanliegen da für Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Ne? Und wir müssen für den und den noch beten, so. Der hat Krebs oder für da und da oder das und das. Und das ist genau die gleiche Situation hier. Das ist unser Dienst, das ist unsere Aufgabe. Ne? Und eins der härtesten Dinge, die ich hier lernen musste in Görlitz, war, ohne Gebet ist alles kraftlos und sinnlos, das ganze Mühen. Wenn die Sachen nicht im Gebet getragen sind und dort Glauben zu finden ist, so der auch einen großen Gott erwartet, dann ist dieses ganze soziale Schnickschnack einfach nur Müll. Es brennt die Gemeinde aus, es brennt einen selber aus, der dient, das bringt nichts. Es ist einfach nur Arbeit und eine Maschinerie, die am Laufen gehalten werden muss. Es ist Menschenkraft und Gott kriegt da nicht die Ehre. Wenn ich mich hier mühe und wenn ich studiere, wie ein Blöder, ein Besessener, soziale Arbeit und Psychologie und was auch immer da noch dabei ist, und dann komme ich und dann sitze ich zu Hause und ich plane ein Riesenprojekt und dann gehe ich und baue das auf und Gott segnet das und dann kommen die ganzen Menschen und ich arbeite mit denen und arbeite mit denen und gebe meine Weisheit weiter und investiere mich da rein. Wenn das nicht alles auf Gebet gegründet ist und auf Suchen nach Gott so, dann ist es im Endeffekt meine Weisheit, die ich bekomme. Und dann bekomme ich auch meinen Dank hier auf Erden und meinen Lohn. Ja. Und es wird nicht mehr sein, als ein Sozialarbeiter leisten kann, der gottlos ist. Ja. Es hat kein Gewicht für die Ewigkeit. Ganz anders ist es bei uns, die wir von neuem geboren sind. So, wir wissen, den Beruf, den wir lernen, das ist unser Werkzeug, das wir benutzen sollen, damit Gott andere erreichen kann und wirken kann, segnen kann und heilen kann. Nicht jeder von uns ist ein Massenevangelist, aber trotzdem ist ja unser Bemühen, Gottes Reich zu bauen und Menschen zu erreichen. Und selbst wenn sie durch uns nur zu einem Evangelisten kommen, so ein was auch immer, oder mal in die Gemeinde schnuppern oder sonst wie, einfach hören so, hey, Gott ist gut, reicht schon manchmal. Aber egal, wo wir reingesetzt sind, so alles, was wir bekommen haben, ist zur Verwaltung, es ist ein Werkzeug. Aber wenn dein Leben nicht geprägt ist vom Gebet, dann hast du einen sinnlosen Glaubenskampf. Kann ich ganz ehrlich nur so sagen, in meinen Augen. Ich denke auch im biblischen Sinne. Wenn Gott nicht vorangeht, wenn Gott nicht alles hingelegt wird, wenn du denkst, du bist so klug, dass du mit deiner Weisheit alles entscheiden kannst, weil Gott hat dir deinen Krebs ja gegeben und deine Talente und Gaben so ein und segnet ja das Tun deiner Hände so, aber wenn das nicht gegründet ist, zuerst vom Thron der Gnade so, was machst du dann? Anders als der, der Gott nicht kennt. Ne? Viel besser und viel weiser ist es so, den Boten loszuschicken, und zwar zu Christus mit unseren Anliegen. Und wenn Christus sich dann dreht und uns entgegenkommt in unseren Bitten, uns auch manchmal nur bitten um Segen, dass der Job, dass ich den kriege oder dass da die Beziehung wieder geheilt wird oder dass da und da das passiert, ne, auch für einen persönlich ist ja das Beten auch wichtig. So, aber wenn wenn das zuerst von Gott kommt so, dann, und es wird erhört, ne, dann kriegt er den Dank und die Gnade und die Ehre. So oft, dass die Gebete hier erhört wurden im Gebetskreis. Ne. So viele Situationen, wo ich Weisheit brauchte und na klar hätte ich mir googeln können, ich habe das und das Problem, was sagen die anderen Geistlichen dazu? Ne, und hätte mir dann irgendwas raussuchen können, was für mich am logischsten ist oder am meisten Sinn macht, so, aber wir sind da anders gelehrt. Ne? Wenn du wirklich ein kluger Mensch bist, dann bist du ein Dummer und weißt es auch und gibst es zu. Und dann kommst du zu dem, nicht zu irgendjemandem, der ein bisschen Weisheit hat, sondern wenn du wirklich kluger Mensch bist, gehst du zu dem, der alle Weisheit hat. Der bunt sieht und nicht wie wir schwarz-weiß. Ja. So ein, weißt du, und dann gehe ich zum Gott und sage, Herr, ich brauche da echt Weisheit. Was soll ich in der Situation tun? Was soll ich in der Situation sagen? Und ne, wir alle tun das und wir wissen, manchmal sagt Gott so ein, halt die Klappe und bete weiter. Mach du gar nichts. Und lass mich machen. Manchmal gibt Gott uns irgendwas aufs Herz und wir müssen hingehen und irgendwas ansprechen. Ne? Ich weiß nicht, ich kann nicht wissen, was für euch das Beste ist. Kein Pastor kann das. Kein Leiter oder sonst irgendwer. Kein Vater oder keine Mutter kann zu 100% wissen, was das Kind gerade wirklich braucht. Ne? Ob eine starke Hand oder einfach mal ein Kuschler. Ne? So, weil wir einfach zu doof sind. Ne? Und zu blind. Und ja, es gibt klügere, doofe Menschen und ein bisschen sehendere, blinde Menschen. So, aber trotzdem sind wir alle blind und doof. Wer ein demütiges Herz hat, der weiß das. Und wer ein weises Herz hat und klug ist, der weiß auch, wo er sich Rat holt. Bei dem, der über alle Menschen steht. Und auch über alle dämonischen Kräfte oder alle weltlichen Kräfte, über alle Politik und Religion. Sachen, so, der einfach über allem steht und da ruhig ist. Ja. Und das ist eben dieser Wahnsinn, wo ich so begeistert war, das Einzige, warum ich mich für Christus entschieden habe. Das bin ich, weil er Liebe ist und gut ist und für mich gestorben ist und mich zuerst geliebt hat oder sonst irgendwas, was mir die Christen erzählt haben damals, was ich nicht verstanden habe. Sondern das war, dass er seinen Geist geschickt hat, um mich zu lernen und zu leiten und zu trösten. Er. Also nicht Gott durch Menschen, sondern er in mir. Und das habe ich verlangt, das habe ich gesucht. Ich habe in so viele Religionen reingeschnuppert oder da drin gelebt zum Teil, oder philosophischen oder psychologischen Ansichten. Ich musste immer irgendwas tun, damit das lebt. Aber dieser eine Gott hier ist anders. Er handelt und er redet und er leitet. Also bin ich zu Gott gegangen, ganz doof, und habe gesagt, so, ich habe keine Ahnung, ob der passt hier, ob das hier eine Sekte ist und der irgendwelchen Schwachsinn erzählt, so. Aber wenn du wirklich lebendig bist, dann musst du auch mir das Wort erklären. Ja. Und das tue ich bis heute. Einen anderen Gott will ich nicht. Ja. Wenn ich hier einen Papst brauche oder hier jedes Mal meinen Pastor anrufen muss, so, ich muss da predigen, was soll ich denn sagen, so, dann wäre ich schon lange weg. Ja. Wir haben einen lebendigen Gott und das müssen wir uns klar sein. Und so ist der Hauptmann hier. Und das ist eben Glaube, der lebendig ist. Er sitzt da und er sagt, ja, ich brauche das ganze Physische und Logische nicht. Er braucht nur irgendwo hier, irgendwo, wo ich nicht sehe, ein Wort reden für diesen Knecht, und dieser Knecht wird gesund. Ja. Und das ist unser Gott. Und dann beobachte dich in deinem Leben, in deinem Alltag, mit deinen kleinen Problemchen, die du hast, die dir aber so riesig vorkommen, dass kein anderer solche großen Probleme gerade hat. So ein, ne, ne, guck dir in deiner kleinen Welt dich an, so ein, wie du lebst. Da ist ein Gott in weiter Ferne für uns, aber er ist so nah, näher kann ein Mensch uns nicht sein. Ne? Und diese Wi-Fi-Connection zwischen Heiliger Geist und Gott, die ist ziemlich stark, also es geht schnell. Ne? So ein, bevor ich was sage, weiß Gott schon was. So ein, weißt du, ich sitze hier als Mensch so und muss lernen halt, als Jünger Jesu rauszukommen aus der Begrenztheit des Geschaffenen. Und das ist schwer, weil ich selber geschaffen bin. Ne? Aber unser Gott ist groß und mächtig. Von daher, wenn irgendwas ist, so, dann sei klug und sei weise und glaub dem, der da oben sitzt. So. Vers 9. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn, wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgten, ja, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, da fanden sie den kranken Knecht gesund. Und die kleine nächste Geschichte machen wir noch. Und es begab sich, am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen viele seine Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Also da ist eine Mutter, ihr Mann ist tot, sie hat nur ein Kind bekommen in der Ehe, oder die anderen sind auch schon tot, und der letzte Sohn stirbt. Jetzt ist er allein, und in der Zeit war das eine Katastrophe. Wenn du da alleine warst und noch Witwe warst, so, du hast keinen Job bekommen, du hast nichts gehabt, es gab keinen sozialen Plan, du musst einfach auf Gnade von Menschen hoffen. Ne? Du musst auf Gnade von Gott hoffen. Dann warst du derjenige, der draußen auf dem Feld war, nach der Ernte und Nachlese gemacht hat. Dann warst du sogar der, der da am Tempeleingang saß und die Hand hatte. Ne? Und ich brauche Geld zum Essen heute. Eine Witwe hat es echt schwer zu der Zeit. Da ist bei uns heute schon viel, viel besser. Ne? Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Mutterstaat, nee, Vaterstaat oder sowas, keine Ahnung. Ne? Also hier in Deutschland zumindest sind wir nicht verlassen. Also im Grunde muss hier niemand verhungern oder verdursten oder erfrieren. Und Jesus kommt da jetzt rein, er geht einfach nur rum, um das Evangelium zu erzählen. Er sieht diese Frau da, diesen Trauermarsch, diesen Sarg, die Volksmenge hinter der Frau heulend, so ein, ne, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie, Vers 13. Als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber, die standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sag dir, steh auf. Ja, und der Tote setzte sich auf, fing an zu reden und er gab ihm seine Mutter. Wieder ein krasses Wunder. Sogar noch krasser, das ist der erste Tote, der durch Jesus hier aufgeweckt wird. Drei sind's. Und ich finde das echt heftig, weil das ist wieder so ein Ort, wo man sich eigentlich unrein macht als Jude. Du durftest nichts Totes anfassen oder so. Hätte er den Sarg berührt oder die Leiche so, dann hätte er sich unrein gemacht. Ne? Und das ist eben das, unser Messias ist kein Mensch, auch wenn er 100% Mensch war. Das, was Jesus berührt, da muss der Tod weichen und auch die Unreinheit, ne, wird rein. Denn Christus ist hier und ist eine ganz andere Situation, weil hier fragt niemand nach einem Wunder. Ja. Hier geht einfach Gott durch die Welt und guckt sich seine Menschen an und sieht eine Situation, wo er Erbarmen hat und einfach handelt. Ich will jetzt, dass der weiterlebt. Punkt. Die Frau tut mir leid. Und er geht hin und sagt, hey Junge, steh auf. Komm, hab dich nicht so. Ne? Und der Typ, der wacht auf, setzt sich hin und redet irgendwas. Und die Mutter ist absolut glücklich, weil sie hat wieder jemanden, der für sie sorgt. Ist nicht allein gelassen. Da ist Christus von sich aus reingekommen in dieses Leben. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Gott braucht uns nicht. Ne? Wenn ich in dem Bild von vorhin bleibe und aus uns gucke und unsere Berufung. Gott benutzt uns. Gott hat uns erwählt und berufen, uns zu benutzen. Ne? Aber Gott kann sehr gut auch für sich selber sorgen, für die Dinge, die er vorhat. Ne? Es ist wichtig, auch in dem Bereich dann zu vertrauen. Ne? Und gerade im Umgang mit anderen Menschen ist manchmal, wenn sie einem auf dem Herzen liegen oder die Situation oder was auch immer, dass einen so quält, dass man alles Mögliche versucht zu tun, um da irgendwie zu heilen und was zum Leben zu erwecken, was tot ist oder was auch immer. Ne? Aber man kann auch echt zu viel geben. Guck dir Hiobs Freunde an. Für Hiob wäre es besser gewesen, den hätten sie alleine gelassen. Ne? Der hätte da mit sich selbst und Gott das geklärt. Und die kommen an und treten auch die ganze Zeit gegen ihn. Ne? Auch in der Gemeinde ist es wichtig. Hey, wir haben die Weisheit nicht gefressen. Wir sind dumm, wie schon gesagt. Auch im Umgang mit unseren Nächsten sagt oft das Gesetz oder die Logik das oder Gottes Wort. Aber wir Menschen, wir sind ja nicht nur irgendwas Festgeschriebenes, sondern wir funktionieren ja ganz anders, lebendig. Ne? Das Gesetz selber ist tot. Und so ist es wichtig, dass wir auch Vertrauen haben, dass Gott in dem anderen macht. Ja. Also Glaube ist wichtig, Vertrauen gehört mit dazu, ohne das klappt es nicht. Aber damit es wirklich vollkommen ist, muss man auch einem vertrauen, dass wirklich alles zum Guten dient. Ja. Und für mich ist dieser Vers halt in der Bibel echt mächtig, wo Gott halt selber halt sagt, was ich vorhin gesagt habe. Wer Weisheit haben möchte, der muss zu mir kommen und glauben, dass ich bin. Und wer ist Gott? Gott ist der Schöpfer von allem. Gott steht über allem. Gott macht, was er will, egal wie sehr sich der Mensch aufregt. Gott ist perfekt und gut und gütig. Gott ist sauber und rein. Gott ist unveränderbar und immer gleich. Nicht ein Moment in der ganzen Ewigkeit, also da, wo es Zeit nicht gibt, so wo Gott mal sagt, so, soll ich vielleicht anders machen? Ne? Oder, habe ich gar nicht so weit gedacht? Sondern Gott ist einfach vollkommen in allem. Einfach nur präsent und da. Und so wie er ist, so ist er. Und es ist perfekt. Eine Perfektion, die wir Menschen nicht hinkriegen, egal wie viel wir üben. Und er muss nicht nur glauben, dass ich bin, dass ich der bin, der ich bin, sondern er muss auch annehmen, dass ich das Gute tue für denjenigen. Ja. Und es ist so oft, dass ich hier gesehen habe, beim Evangelisieren zum Beispiel, eifrige Menschen, die für Gott eifern und Christus bringen wollen zu den Nichtgläubigen und dann Flyer ausdrucken und falten und vielleicht noch Kekse backen oder sonst irgendwas, mit der Musik rausgehen, ne, und da stehen. Und natürlich kommen dann Idioten, ne? Natürlich kommen da Gottlose, die verblendet sind und die sagen, zum Blödsinn, Gott ist tot. Ne? Gott gibt's nicht. Oder du bist so ein schwachsinniger Kopf, guck mal. Du glaubst an Geschichten oder sonst irgendwas und die Leute stehen da und fangen an, Gott zu verteidigen. Ne? Zu streiten und zu diskutieren bis aufs Letzte. Aber das ist, außer Gott beruft dich zum Diskutieren, in der Situation ist es sinnlos und vergebens und dumm. Ich muss Gott nicht verteidigen. Weißt du, ich gehe weiter und schütte meinen Staub ab. Aber Gott geht mit dem weiter. Ne? Und dann kommt schon die Situation, wo Gott ihm selber auf den Hinterkopf knallt und sagt na, siehst du Depp, ich bin doch da, oder? Jetzt nehme ich an. Gott hat seine Wege für uns alle. Dann gibt es so viele Bereiche, wo wir gar nicht hinkommen. So viele Orte gerade in der Welt, wo die Christen sofort vernichtet werden, wenn sie nur irgendwie in die Richtung kommen. Wie willst du die Menschen dort erreichen? Dann kommt Gott halt durch Träume und Visionen. Ja. Oder Gott spricht wie im Alten Testament durch einen Esel, durch ein Tier. Weißt du, wir können Gott echt viel anvertrauen. Und ich bin froh, dass ich das lernen durfte hier, und das war echt schwer, in meinem persönlichen Dienst, wo ich wirklich versuche, alles zu geben, was mir möglich ist, alles zu geben, was ich habe. Also mehr, als ihr hier seht, habe ich nicht und bin ich nicht. Ne? Das ist mein Bestes. C'est la vie. Da sind so viele Situationen, wo Gott mich reingeschickt hat und gesagt hat, sieht echt scheiße aus für dich hier. Hä? Läuft nicht so, wie du es planst, oder? Ne? Wo ich dann vor einer Wahl stand, okay, entweder bin ich jetzt clever und versuche, neue Wege zu finden, um meine Vision durchzusetzen. Ja. Ich bin froh, dass in den meisten Punkten ich einfach nur auf dem Boden lag und gesagt habe, ja, du machst eh, was du willst. Und wenn das hier nicht mehr ist, dann ist es nicht mehr, dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Vielleicht komme ich ja dann ans Meer. Das wäre echt toll. Hätte mein Schaf Dimitri, ne, und meine Familie, die da rumspringt, und ich werde den ganzen Tag Steine sammeln und Muscheln und schöne Dinge bauen, da mit meiner Klampfe sitzen, ne? Oder auch nicht. Ne, und ich schaffe es nur nicht mal zur Neiße. Aber Aber das, was der Mensch lernen muss, und ich denke, das will Gott uns heute sagen, ist, dass wir ihn wirklich auch erkennen als Messias und Gott. Dass wir auch da drinnen zur Ruhe kommen, für uns persönlich, aber auch für andere und anderes um uns herum, wo wir uns investieren und was wir sehen, dass Gott da fähig ist zu wirken. Ja. Dass Gott fähig ist, Probleme zu lösen, dass Gott fähig ist, auch zu beschützen vor Versuchungen oder vor dem Bösen. Dass Gott fähig ist, uns umzulenken, wenn es sein muss. Dass Gott fähig ist, uns immer wieder zu Quellen zu bringen, wo wir, wenn wir Durst haben, oder uns fähig ist, uns zu ernähren auf seine Wege, so dass wir nicht verhungern und sterben. Ich liebe dieses Bild vom Alten Testament, wo halt steht, dass Gott, oder ist es Jesus sogar? Weiß ich jetzt gar nicht. So ein, dass er das geknickte Rohr weiß zu halten. Ne? Und so ein Rohr, das sind Fasern. Und wenn es geknickt ist, dann hängst du noch an 2, 3 Fasern. Ja? Du musst sehr behutsam damit umgehen. Du darfst nicht stolpern oder so, weil dann knick. Oh, Mist, tot. So ein, ne? Und selbst die von uns, die mal so gebrochen sind, so ein, er weiß zu halten und zu führen, so dass wieder heilt. Ne? Oder diesen klimmenden Docht, das nicht ausgeht. Ich liebe das Bild, ist so gewaltig. Also selbst wenn du ein Christ bist, der gerade sich so versteckt, so an sich selber denkt und so in der Welt sich verhängt und in seinen Unterhaltungen oder sonst was, so Gott fern ist, aber trotzdem noch nicht gottlos, selbst den ist er fähig zu tragen durch diese Dunkelheit hier. Und diese doch, diese kleine Glut, die geht super schnell aus. Ne? Du musst die ganze Zeit ganz vorsichtig pusten, nicht zu dolle, weil sonst ist er auch weg. So, und Gott ist fähig dazu, uns durch diese Zeit hier zu führen, auch in unsere Schwachheit manchmal. Ne? Von daher sollten wir auch diese, als letzten Punkt, so diese Liebe auch entwickeln für unsere Nächsten, für unsere Brüder und Schwestern. Egal, ob wir dann doch sehen oder ein geknicktes Rohr, dass wir trotzdem die Liebe füreinander haben, so Gott zu vertrauen in demjenigen. Aber auch bereit sind, uns selbst zu investieren in denjenigen. Und zu Gottes Feuer zu kommen und zu sagen, wie kann ich dienen? Wie kann ich da helfen? Soll ich da helfen? Soll ich nur beten? Oder soll ich was sagen? So, gib du mir Weisheit jetzt für heute. Und dann macht's. Ja. Und die Gott glauben und ihm vertrauen, die werden auch Gott sehen. Und die Gott nach Gott fragen und vertrauen, dass er auch redet und wissen, dass er redet, so die werden auch Gott hören. Aber die wankelmütig sind und immer hin und her gerissen, so die haben gar nichts, sagt Jakobus. Und Vers 16, 17, da wurden sie alle von Furcht ergriffen und sie priesen Gott. Und sie sprachen, oh, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Ja. Erkennen ihn nicht als Christus, als diesen Retter, Messias, ja, sondern halt als Menschen, den Gott ausgesucht hat, um Wunder zu tun und zu reden. Und wir können froh sein, dass Gott laut in unser Leben kam, so weil wir Jesus Christus kennenlernen dürfen, nicht nur als Begrenztheit, sondern als verkommene Gottheit. Ne? Als lebendige Gottheit, die für uns wirkt und in unserem Leben ist. Und also lass uns da im Glauben wachsen, und zwar im Glauben, das durch ein Gebet kommt. Und weil im Endeffekt, was wirklich, meiner Ansicht nach, was wirklich beweist, dass du sauber und gesund und reif bist im Glauben, das sind nicht die Früchte, die du trägst, auch nicht die vielen Errettungen, die du vielleicht in deinem Leben gesehen hast, dadurch, dass du das Evangelium erzählt hast. Das ist auch nicht die Opferbereitschaft, die du bringst, um dein Zeug zu verzichten und zu schenken. Das ist auch nicht das Wissen, das du dir angeeignet hast über Gottes Wort. Und egal, wie sauber das auch ist, bibelnah, auch nicht das Ausstrecken nach Geistesgaben und so weiter, sondern das, was wirklich unseren Glauben beweist, das ist nur eine Sache, und das ist, wie sieht mein Gebetsleben aus? Ich glaube, das ist auch die einzigste und die wirkliche Frucht, wo du wirklich messen kannst, wie reif du bist. Ja. Wie sehr glaubst du Gott, dass er wirklich da ist? Also lass uns beten. Herr, lehre uns das Gebet und die Kraft, die da drin steckt, weil wir es dir einfach in die Hand geben und dich machen lassen. Lehre uns auch loszulassen in den Bereichen, wo wir menschlich irgendwie helfen wollen. Weil wir wollen das Übernatürliche sehen und wir wollen auch, dass du das Übernatürliche tust. Danke, dass du von dir aus so oft kommst, ohne dass wir überhaupt danach fragen, dass du kommst, um zu retten. Und dass du lebendig bist und lehrst und wirklich was zu sagen hast, was gesund macht. Und dass du wirklich einen Weg hast für uns, für jeden Einzelnen hier und einen Plan, der einfach gut ist. Nicht nur für uns, sondern sogar für viele andere. Und dass du auch persönlich irgendwie die Worte hast, die wir brauchen. Jeder von uns diesen Trost. Manchmal ist es Ermahnung und manchmal sind es einfach Umarmungen, die du uns gibst. Und ich danke für die Gemeinde und dass du in uns allem wirkst und auch dich bestätigst. Ja, lass uns dich finden in der Gemeinde. Und, führe uns tiefer ins Gebet, sodass auch wir diese Kraft empfangen und diese Autorität, die du empfangen hast. Ja, du hast dich auch der Autorität unterworfen, nämlich Gott dem Vater und bist suchend und fragend zu ihm gekommen im Gebet nachts und hast doch Empfang und Weisung und hast dann gehorsam getan, was du tun solltest und gehört hast. Und, ja, und so wollen auch wir leben. Mehr und mehr und ernster und ernster. Und wenn da Religiosität ist in uns und irgendwie anerlanntes Gut, so was kraftlos ist und sinnlos, dann zeigt Gott das jeden Einzelnen von uns, so dass wir nicht sinnlos bauen, unsere Kraft vergeuden und verschwenden für, ja, für was, was gar nicht nötig ist jetzt. Ja, du forderst nicht mehr als das, was wir tun können, sondern du forderst nur, dass wir treu sind in dem, was du uns gibst und was du uns sagst, was wir tun. Und auch da möchte ich Demut lernen, einfach nicht die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, Gott zu sein, sondern ja, auch dir den Respekt zu geben, Gott sein zu dürfen. Ja. Danke für deine Gnade und deine Treue, dass wir von Neuem wiedergeboren sind. Und so benutzt uns auch zum Segen für die, die gottlos sind noch und verloren gehen, so dass auch sie zum Leben erweckt werden durch unseren Dienst und errettet werden. Benutze auch unsere Leben für die, die dich erwählt haben, dass wenn da Krankheit ist, du uns benutzt als Werkzeug, damit sie gesund werden. Ja. Bitte verherrlich dich, denn du bist es wert. Amen.